Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 33.2 Die Totengräber der Republik. Erster Teil: Adolf Hitler und die Nazis. Silvester 1932. Das dritte Jahr der großen Depression neigte sich dem Ende zu und mit ihm auch die Demokratie in Deutschland. Ein regelrechter Fieberwahn hatte Politik und Gesellschaft ergriffen. Blicken wir noch einmal zurück. Zu Beginn der Wirtschaftskrise 1930 hatte der Reichspräsident die Vorrechte, die ihm die Verfassung gewährte, rücksichtslos ausgenutzt und das Parlament beiseite geschoben. Jetzt saß er im Zentrum der politischen Macht wie die Spinne im Netz. Wer Reichskanzler wurde und wichtiger noch, wer Reichskanzler bleiben durfte, das hing jetzt alleine vom Willen des Reichspräsidenten ab. Gesetze wurden nun nicht mehr von den Parteien im Reichstag verabschiedet, sondern mit Notverordnungen von der Regierung durchgeprügelt. War der Reichstag damit nicht einverstanden, dann wurde er eben aufgelöst. Das System der Präsidialkabinette war geboren. Neuwahlen hätten theoretisch die Chance geboten, dem Spuk ein Ende zu bereiten, wenn daraus eine mehrheitsfähige Koalition der republikanischen Parteien entstanden wäre. Aber zu Beginn der Wirtschaftskrise hatten die republikanischen Parteien den rücksichtslosen Sparkurs des ersten Präsidialkabinetts zähneknirschend toleriert. Das wurde ihnen nun zum Verhängnis. Die Wähler liefen ihnen in Scharen davon. Die rasante Talfahrt der Wirtschaft hatte Millionen Menschen in die Armut gestürzt, viele weitere fürchteten um ihre Existenz. Als die Regierung dann auch noch damit begann, Löhne und Gehälter zu kürzen und den Sozialstaat zu demontieren, war das wie Öl auf das Feuer von Not, Elend und Angst, das in der Bevölkerung brannte. Viele Wählerinnen und Wähler machten nun aber nicht den Reichspräsidenten und sein Präsidialkabinett für die Katastrophe verantwortlich, sondern irrtümlicherweise ihre Parteien. Die Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung, nach klaren Feindbildern und einfachen Lösungen trieb die Menschen in die Arme antidemokratischer Parteien von links und vor allem von rechts. Durch Neuwahlen wurde die Demontage der Demokratie nur noch weiter vorangetrieben. Der politische Fieberwahn, der das Wahlvolk ergriffen hatte, kostete die republikanischen Parteien die Mehrheit im Parlament. Seit 1932 beherrschten die antidemokratischen Parteien den Reichstag. Am Silvesterabend 1932 steckte die Deutsche Republik in der größten Krise ihrer jüngeren Geschichte. Trotzdem versuchten die Verteidiger der Demokratie öffentlichen Optimismus zu verbreiten. Der SPD-Politiker Theodor Haubach schrieb zu Silvester 1932 in der illustrierten republikanischen Zeitschrift: Wir treten wieder an, immer noch im Zwielicht des Zweifels und der Verzweiflung. Wir haben nichts bei uns als die Gewissheit, dass die Armee, die im Jahr 1932 bestehen konnte, im Jahr 1933 nicht mehr geschlagen werden kann. Haubach sollte sich irren. Und das gleich doppelt. Die deutsche Demokratie würde das Frühjahr 1933 nicht mehr erleben. Denn in Wirklichkeit hatten die Totengräber der Republik ihre Arbeit längst aufgenommen. Adolf Hitler empfing seine Gäste am Silvesterabend 1932 vor dem tadellos kitschigen Alpenpanorama, das er so liebte. Der Führer der Nationalsozialisten trat mit der bedingungslosen Selbstsicherheit eines Mannes auf, der einen kometenhaften Aufstieg erlebt hatte. Sein Händedruck war ungewöhnlich lang. Dabei fixierten die blauen Augen ihr Gegenüber unnachgiebig. Obwohl der Anlass denkbar ungezwungen war, herrschte eine steife und formelle Atmosphäre. Das war meistens so, wenn Hitler zu Gesellschaften lud. Die meisten Gäste, selbst wichtige Förderer und hohe Parteifunktionäre, siezte er. Einigen wenigen Auserwählten gewährte er das vertrauliche Du. Seinen einfach gestrickten, dadurch aber umso wirkungsvolleren Charme ließ Hitler nur dann spielen, wenn es die Situation erforderte. Reden hörte er sich am liebsten selbst. Ergriff Hitler das Wort, verstummten die Unterhaltungen der anderen Gäste. Vor sich hin monologisierend ging der Nazi-Chef ruhelos auf und ab, manchmal stundenlang. Kam Hitler auf seine politischen Visionen zu sprechen, dann entbrannte in seinen Augen ein missionarischer Eifer. Deutschland sollte zu seiner alten nationalen Größe zurückgeführt werden. Der Friedensvertrag von Versailles, der den Ersten Weltkrieg beendet hatte, musste überwunden werden. Schluss mit den Entschädigungszahlungen an die Siegermächte, Schluss mit der Begrenzung der Reichswehr auf 100.000 Mann. Die ersehnte äußere Stärke Deutschlands war in Hitlers Augen abhängig von der Wiedergewinnung der inneren Stärke. Die Deutschen sollten zu einer Volksgemeinschaft geformt werden. Also Schluss mit Klassenkampf und Parteiengezänk, Schluss mit der parlamentarischen Demokratie und Schluss mit dem Bolschewismus der Kommunisten und Sozialdemokraten. In Hitlers Augen waren diese eigentlich miteinander verfeindeten Lager der Arbeiterbewegung lediglich zwei Seiten derselben Medaille. Was ihnen drohte, sollten die Nazis das Staatsruder übernehmen, beschrieb die Parteizeitung Völkischer Beobachter bereits im August 1932. Rücksichtslose Ausräucherung kommunistischer und sozialdemokratischer Stadtviertel und Unterbringung verdächtiger und intellektueller Anstifter in Konzentrationslagern. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, waren solche radikalen Ziele rechts der politischen Mitte weit verbreitet. Nationalistische, antidemokratische und antikommunistische Ideen hatten in der Wirtschaftskrise Hochkonjunktur. In dieser Hinsicht unterschied sich die nationalsozialistische Weltanschauung also kaum von anderen rechtsradikalen Programmen. Was Hitler und die Nazis aus der Masse der rechtsradikalen Strömungen heraushob, das waren Ideen, mit deren Verbreitung sie sich zuletzt auffällig zurückgehalten hatten. Es war nun aber auch nicht so, als hätten die Nationalsozialisten hier irgendetwas verdunkelt oder geheim gehalten. Jeder Deutsche, der es wollte, konnte sich ausführlich und im Detail über die nationalsozialistische Weltanschauung informieren. Denn Hitler hatte seine Ideen und Überzeugungen bereits Mitte der 20er Jahre in einem Buch, halb Autobiografie, halb politische Hetzschrift, veröffentlicht. Es hatte sich bis Ende 1932 etwa 250.000 Mal verkauft und war auch in praktisch jeder öffentlichen Bibliothek zu finden. Das Buch hieß Mein Kampf. In Mein Kampf entfaltet Hitler die Leitidee seiner Weltanschauung, den Antisemitismus. In Deutschland waren Vorurteile und Hass gegen Juden durchaus schon immer verbreitet gewesen. Im Kaiserreich hatte es antisemitische Diskriminierung gegeben, obwohl die Verfassung der jüdischen Minderheit alle staatsbürgerlichen Rechte garantiert hatte. Auch in der Republik war die Diskriminierung der Juden nicht verschwunden. Dies galt für die zwischenmenschliche Ebene, aber auch in politischer Hinsicht waren die Kontinuitäten erschreckend. Im konservativen politischen Lager gehörte es quasi zum guten Ton, Vorurteile gegenüber jüdischen Deutschen zu haben. Die nationalsozialistische Weltanschauung griff die antisemitischen Fäden auf, die die deutsche Gesellschaft durchzogen, und knüpfte daraus einen Strick. In Mein Kampf, schreibt Hitler, der Jude war immer ein Volk mit bestimmten rassischen Eigenarten und niemals Religion. Nur sein Fortkommen ließ ihn wohl schon frühzeitig nach einem Mittel suchen, das die unangenehme Aufmerksamkeit in Bezug auf seine Person zu zerstreuen vermochte. Welches aber wäre zweckmäßiger und harmloser zugleich gewesen wie das Entwendete einer Religionsgemeinschaft? Jude sein. Keine Frage von Kultur und Glauben, sondern eine biologische Tatsache? Aus damaliger Perspektive war das nicht so abwegig, wie wir heute gerne glauben würden. Es hat nie an Versuchen gemangelt, die bunte Vielfalt menschlicher Körper und Lebensweisen systematisch zu erfassen. Mit dem Aufstieg der modernen Biologie zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten solche Systematisierungsversuche plötzlich völlig neue Möglichkeiten. Die Idee der Menschenrassen war geboren. Dank der Genetik wissen wir heute mit absoluter Sicherheit, dass nichtssagender Unsinn dabei herauskommt, wenn man Menschen nach Merkmalen wie Hautfarbe, Haartyp, Kopf- oder Augenform klassifiziert. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Rassen, nur eine einzige Menschheit. Aber nach dem Ersten Weltkrieg war der Glaube an die Existenz von verschiedenen Menschenrassen noch allgemein verbreitet. Insofern war es aus damaliger Sicht gefährlich nachvollziehbar, wenn Hitler die Religionsgemeinschaft der Juden zu einer eigenständigen Menschenrasse erklärte. Warum erkläre ich die nationalsozialistische Umdeutung des Judentums hier so ausführlich? Dazu müssen wir uns ihre Konsequenzen klarmachen. Religiöse Gebote könnt ihr befolgen. Müsst ihr aber nicht. Mehr noch, ihr könnt euer Glaubensbekenntnis öffentlich widerrufen oder euch zu einer anderen Religion bekennen. Eure religiöse Identität könnt ihr zumindest theoretisch bewusst verändern. Was aber, wenn das, was euch als Person ausmacht, eure Identität, von der Natur vorprogrammiert wurde? Dann ist eure Identität in Stein gemeißelt und es gibt daraus kein Entkommen. Gesellschaftliche Integration und Assimilierung sind unmöglich. Einmal ein Jude, immer ein Jude. In Hitlers Denken bildete die Rassentheorie das Fundament für alle seine Vorstellungen und Pläne. Träger der Geschichte waren für ihn nicht etwa Staaten, Zivilisationen oder gar einzelne Menschen, sondern ethnisch-biologische Gruppen, die er mal als Rassen, mal als Völker bezeichnete. Die Menschheitsgeschichte war ein ewiger Kampf von Rassen, die um ihre Selbsterhaltung stritten. Von diesem geistigen Fundament aus betrachtet wird deutlich, welche Rolle Hitler der angeblichen jüdischen Rasse zuschrieb. Konsequent kleidete er die verbreiteten Vorurteile gegenüber Juden in die Sprache der Biologie. Der Jude, so Hitler in Mein Kampf, sei immer nur Parasit im Körper anderer Völker gewesen. In unserem Gedankenexperiment gesprochen, der Parasit handelt nicht aus freien Stücken, seine Lebensweise ist ihm von Geburt an vorbestimmt. Er handelt nicht nach veränderbaren Überzeugungen, sondern entsprechend seiner Natur. Aber Schädlinge kann man nicht überreden, man kann sie nicht bekehren. Man muss sie entweder entfernen oder vernichten. In Mein Kampf fährt Hitler daher fort, dass der jüdische Parasit dabei manchmal seinen bisherigen Lebensraum verlässt, hängt nicht mit seiner Absicht zusammen, sondern ist das Ergebnis des Hinauswurfes, den er von Zeit zu Zeit durch die missbrauchten Gastvölker erfährt. Sein sich weiter verbreiten aber ist eine typische Erscheinung für alle Parasiten. Er sucht immer neuen Nährboden für seine Rasse. Bei der Beschreibung dieses Nährbodens griff Hitler gezielt auf bereits etablierte antisemitische Verschwörungsmythen zurück. Die kapitalistische Wirtschaft werde insgeheim von Juden gelenkt. Die Politik sei von ihnen unterwandert. Und ja, selbst der Kommunismus sei in Wirklichkeit ein jüdisches Projekt, um die arbeitenden Massen zu lenken. Gegen solche Verschwörungsmythen war und ist natürlich kaum ein Gegenmittel zu finden. Klar, für euch muss das alles ziemlich verrückt klingen. Die Juden ließen sich also absichtlich diskriminieren, damit sie als Opfer dastehen konnten und niemand erkannte, wie groß ihre Macht in Wirklichkeit war? Und sie lenkten insgeheim nicht nur das kapitalistische Wirtschaftssystem, sondern auch dessen größten Feind, den Kommunismus? Im Ernst jetzt? Aber seien wir ehrlich, heute glauben noch genug Deppen auf der ganzen Welt genau die gleichen antisemitischen Verschwörungsmythen. Insofern sollten wir uns besser nicht über die Vergangenheit erheben. An diesem Punkt wird euch auch nicht mehr verwundern, dass natürlich auch die Novemberrevolution angeblich auf das Konto der Juden ging. In Hitlers Augen war die Deutsche Republik ein jüdisches Projekt zur Unterdrückung der Deutschen. Der Jude, so Hitler, betreibe bewusst den Sieg der Demokratie oder wie er es versteht, die Herrschaft des Parlamentarismus. Sie entspricht am meisten seinen Bedürfnissen. Schaltet sie doch die Persönlichkeit aus und setzt an ihre Stelle die Majorität der Dummheit und Unfähigkeit. Das alles, so Hitler weiter, habe nur ein Ziel. Je höher der Jude klimmt, umso lockender steigt aus dem Schleier der Vergangenheit sein altes Ziel heraus und mit fiebernder Gier sieht er den Traum der Weltherrschaft schon wieder in fassbare Nähe treten. Rassenkampf und Antisemitismus bestimmten auch Hitlers außenpolitische Ziele. Über diese schreibt Hitler in Mein Kampf: Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewusst einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken. Solche außenpolitischen Expansionsfantasien waren im Grunde nicht neu. Rechtsradikale Intellektuelle hatten darüber schon im Kaiserreich geschrieben und debattiert. Leitidee für diese Denkrichtung war der Begriff des Lebensraums. Wie die Tiere miteinander um Lebensraum kämpften, so würden auch Staaten um Lebensraum konkurrieren. Diese Ansicht reichte dabei bis weit in den politischen Mainstream. Die Deutschen galten in diesem Denken als ein Volk ohne Raum. Mit der Eroberung von Lebensraum in Übersee oder in Europa würde man alle sozialen und wirtschaftlichen Probleme Deutschlands lösen können. Solche Lebensraumfantasien starben nicht mit dem Kaiserreich. Auch in der Republik waren sie putzmunter und beschränkten sich dabei nicht auf die radikale Rechte. Dafür hatte die Niederlage im Ersten Weltkrieg gesorgt. Deutschland war durch den Versailler Friedensvertrag gezwungen worden, einen Teil seiner Ostgebiete an den neu gegründeten Nachbarstaat Polen abzutreten. Diese Gebietsverluste hatten der Lebensraumidee neue Kraft gegeben. Wer von Lebensraum sprach, konnte ganz unterschiedliche geografische Ansprüche damit verbinden. Das machte den Begriff für viele politische Strömungen attraktiv. Mit Lebensraumpolitik konnte schon die Förderung des ländlichen Raums im dünn besiedelten, von Großgrundbesitz geprägtem Ostpreußen oder Schlesien gemeint sein. Oder die Rückgewinnung der im Versailler Vertrag verlorenen Gebiete. Aber eben auch die Besetzung und Kolonisierung Polens. Hitler ging mit seinen Vorstellungen in der für ihn typischen gedanklichen Kompromisslosigkeit weit über Polen hinaus. Er träumte von der Eroberung ganz Osteuropas, einschließlich der Sowjetunion. Hier schloss sich der Kreis zum Antisemitismus der Nazis. Denn eine Eroberung der kommunistischen Sowjetunion wäre gleichzeitig ein Schlag gegen die jüdisch-kapitalistisch-kommunistische Weltverschwörung. Betrachten wir Hitlers Hetzschrift Mein Kampf nüchtern, ist es erschreckend, wie stark die späteren Verbrechen ihre Schatten bereits vorauswarfen. Der Kern des politischen Programms der Nationalsozialisten bestand aus Krieg und Vernichtung. Und das konnte man alles zu jeder Zeit Wort für Wort nachlesen, wenn man gewollt hätte. Aus Gründen, auf die wir in einer anderen Folge zu sprechen kommen, werden diese mörderischen Ziele aber an jenem Silvesterabend 1932 nicht im Mittelpunkt von Hitlers Monologen gestanden haben. Hitler dürfte stattdessen über seine Lieblingsthemen gesprochen haben. Seine Abenteuer im Großen Krieg und den Aufbau der NSDAP. Hitler, Jahrgang 1889, stammte, wie er gern betonte, aus bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater war ein österreichischer Zollbeamter gewesen. Die Jahre der Kindheit und Jugend idealisierte Hitler in der Rückschau gern als Phase, die aus ihm einen Mann gemacht habe. Die Wirklichkeit sah anders aus. Der junge Hitler fühlte sich zu höherem berufen. Darum verließ er die Schule ohne Abschluss. Er träumte von einer Karriere als Künstler. Selbstdisziplin und Lernbereitschaft waren da in seinen Augen nur hinderlich. Die Allgemeine Malerschule der Kunstakademie Wien sah das etwas anders und lehnte seine Bewerbung zweimal ab. Die Absagen stürzten Hitler in seine erste große Krise. Schuld daran waren natürlich alle anderen, nur nicht er selbst. Nach dem frühen Tod der beiden Eltern führte Hitler eine ziellose Existenz zwischen Obdachlosigkeit und Männerwohnheim. Seine kargen finanziellen Mittel bestanden aus einer Waisenrente und Zuwendungen von Verwandten. Um seinen Geldbeutel aufzubessern, malte er Postkarten. Vermutlich, um sich vor dem Militärdienst zu drücken, verließ er 1913 seine Heimat Österreich und ging nach Deutschland. Dort lebte er in München, wo er weiterhin Gelegenheitsarbeiten als Maler ausführte. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 änderte sich für Hitler alles. Von patriotischem Eifer erfasst, meldete er sich als Freiwilliger in der Bayerischen Armee. 4 Jahre lang diente Hitler an der Westfront. Er brachte es zwar nur zum Gefreiten, wurde aber 2-mal für Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Eine Tatsache, die er später nie müde wurde zu betonen. Nach Kriegsende wurde Hitler mit seinem Regiment zurück nach München verlegt. Dort bekämpften Reichswehr und rechte Milizen gerade einen kommunistischen Aufstand. An dessen Niederschlagung war Hitler selbst nicht beteiligt. Stattdessen wurde er zum Spitzel ausgebildet, der für die Reichswehr Informationen sammeln sollte. München war in jenen Tagen ein Sammelbecken rechtsradikaler Splittergruppen. Deren Versammlungen besuchte der V-Mann Hitler regelmäßig. In einem der zahlreichen Bierkeller der Stadt stieß Hitler durch Zufall auf ein kleines Häuflein von Männern, das sich selbst Deutsche Arbeiterpartei nannte. Deren Versammlungen zeichneten sich vor allem aus durch extremen Bierkonsum und durch extremen Hass auf alles und jeden, insbesondere aber auf die Juden. Das weckte Hitlers Interesse, obwohl er schon damals keinen Alkohol trank, und er trat der Partei im September 1919 bei. Seine Mitgliedsnummer war die 55. Nach allen Regeln des kosmischen Karmas hätte der Weg dieses Schulabbrechers und verhinderten Kunststudenten nun endgültig in einer Sackgasse enden müssen. Als Mitglied einer bedeutungslosen rechtsradikalen Kleinstpartei, in deren Auftrag er durch schäbige Spelunken tingelte. Dass es nicht so kam, verdankte Hitler neben der stramm rechten Gesinnung vieler Münchner 2 Talenten. Er konnte einen gefüllten Saal mit seinen Reden in Ekstase versetzen und er konnte Menschen unter 4 Augen von sich überzeugen. Bald war Hitler in ganz München und auch schon darüber hinaus bekannt. Bis 1923 war Hitler zum unangefochtenen Führer der mittlerweile in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannten Organisation aufgestiegen. Die Partei hatte jetzt etwa 20.000 Mitglieder. Als Redner war Hitler die schärfste Waffe der Partei im Kampf um die Unterstützung der Massen. Zugleich verstand er es, Kontakte zu finanzkräftigen Unterstützern aus dem Münchner Bürgertum zu knüpfen. Davon profitierte er persönlich, weil er nun zum ersten Mal in seinem Leben finanziell abgesichert war. Und weil er lernte, in bürgerlichen Milieus Eindruck zu machen. Im Smoking, mit gestärktem weißen Hemd und schwarzen Lackschuhen, wurde er zu einem gern gesehenen Gast in bestimmten Kreisen der angeblich besseren Gesellschaft. Anfang November 1923 glaubte sich Hitler stark genug, um nach der Macht in Deutschland zu greifen. Der dilettantisch geplante Putsch wurde sofort von Polizei- und Reichswehreinheiten aus München niedergeschlagen. 20 Menschen starben. Hitler, der zu diesem Zeitpunkt noch gar kein deutscher Staatsbürger war, wurde nun aber nicht etwa abgeschoben oder für Jahrzehnte ins Zuchthaus gesperrt. Das Urteil lautete 5 Jahre Haft. Aber schon kurz vor Weihnachten 1924, also 13 Monate später, war Hitler wieder auf freiem Fuß. Die Zeit hatte gerade einmal ausgereicht, um den Rohentwurf für Mein Kampf zu diktieren. Angeblich hatte ein Parteikamerad Hitler zu diesem Schritt ermutigt. Freilich mit der verdeckten Absicht, den Mithäftlingen die stundenlangen politischen Monologe des Parteiführers zu ersparen. Aus heutiger Sicht erscheint es doch völlig verrückt, dass ein demokratischer Staat in dieser Art und Weise mit einem Putschversuch umgeht. Aber die Justiz war in Bayern, wie auch anderswo in der Republik, personell noch stark vom Kaiserreich geprägt und daher entsprechend konservativ-autokratisch eingestellt. Viele Juristen hätten auch schon 1923 gar nichts dagegen gehabt, wenn die Republik zerstört werden würde. Hinzu kam, dass Teile der rechtskonservativen bayerischen Regierung insgeheim von den Putschplänen wussten. Jetzt hielten sie ihre schützende Hand über Hitler. Hitler kam also nach seinem Putschversuch mit einem blauen Auge davon, weil er die richtigen Leute in der Regierung kannte und weil er aus der Perspektive der Justiz edle nationale Ziele verfolgte. Diese politische Kurzsichtigkeit würde sich 10 Jahre später rächen. Hitler selbst hatte aus seinem gescheiterten Putsch eine Sache gelernt. Reichswehr und Polizei waren starke Gegner, selbst für eine politische Bewegung, die Zehntausende Mitglieder hatte. Gegen den Willen der Staatsmacht würde die NSDAP niemals mit Gewalt bestehen können. Hitler und die Nazis brauchten einen anderen Weg an die Schalthebel der Macht. Ich heiße Jonas Stephan und das war Folge 33.2 von Deutschland 33.45. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann folgt dem Podcast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast oder der Plattform eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch den Webplayer auf der Homepage benutzen oder die Datei dort herunterladen. Und bitte bewertet den Podcast fleißig bei Apple Podcast, Spotify und Co., damit auch andere Hörer eine Chance bekommen, dieses Projekt zu entdecken. Wenn ihr möchtet, unterstützt mich, indem ihr mich weiterempfehlt oder indem ihr euch auf Patreon anmeldet und dort ein Early Supporter werdet. Mit eurer Unterstützung werde ich dann bald in der Lage sein, Bonusfolgen für Abonnenten anzubieten. Meine Liste mit Bonusfolgen wächst und wächst und es wäre doch schade, wenn daraus nichts wird. Den Patreon-Link, wie auch alle anderen Kontaktinfos und die Literaturangaben, findet ihr in den Shownotes. Nächsten Montag geht es weiter mit Deutschland 33/45. Dann werden wir hören, wie die NSDAP es trotz ihrer mörderischen Ziele schaffte, von einer kleinen bayerischen Splitterpartei zur stärksten Kraft im Reichstag und zu einer Massenbewegung aufzusteigen. Und wie sie dabei den Wahlkampf in der Deutschen Republik revolutionierte.